Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir sind hier in der Hölle, sagt Destinée aus dem Kongo über das neue Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos. Vor gut einem Monat ist das Lager Moria ja abgebrannt. Wie geht es jetzt den Menschen, die in einem provisorischen Zeltlager leben müssen? Und wie steht es um die europäische Solidarität? Das habe ich mit unserem ARD-Korrespondenten in Athen, Thomas Bormann, besprochen. Als erstes schauen wir aber auf ein Thema, das vermutlich viele Menschen im Moment umtreibt. Vor allem diejenigen, die an Schulferien gebunden sind und jetzt gerade überlegen, wie sie ihre Herbstferien verbringen. In vielen Bundesländern gilt seit letzter Woche ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots. Mit einem Negativtest kann man sich freitesten lassen. Die Kritik an dieser Regelung ist laut und kommt unter anderem vom SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach.
Also die Beherbergung, das Reisen in Deutschland, trägt kaum zu den neuen Fällen bisher bei. Somit lösen wir damit ein Problem, was es gar nicht gibt. Zum Zweiten, das ist total unübersichtlich, das lässt sich nicht kontrollieren, die Tests sind oft veraltet. Somit, also das wirkt wie eine Gängelei der Bürger und trägt nicht zur Pandemiebekämpfung bei.
Ähnlich kritisch sieht das auch der Virologe Jonas Schmidt-Schanasset. Der hat heute Mittag im Deutschlandfunk gesagt:
Ich halte das für vollkommen realitätsfremd. Wer will das kontrollieren? Wer will das durchsetzen? Hier gehen wichtige Testkapazitäten verloren, wenn sich quasi eine Familie, die einfach 2 Wochen in ihr Ferienhaus an die Ostsee fahren will, nochmal in die Praxis sozusagen begeben muss oder ins Testzentrum, wo eigentlich die Kranken hin sollen und Priorität haben sollten. Also das ist einfach nicht zielführend.
Steht das Beherbergungsverbot also auf der Kippe? Der Frage gehen wir gleich nach. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Manchmal hat man hier im Podcast so richtig mieses Timing. Das ging mir letzte Woche so. Da habe ich am Mittwoch mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Frank Capellan über Corona in den Großstädten gesprochen. An dem Tag hatten sich nämlich die Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer in einer Schalte mit Kanzleramtschef Helge Braun auf neue Maßnahmen im Umgang mit der Corona-Pandemie geeinigt. Ich habe spät am Nachmittag mit Frank gesprochen, aber was da bei dieser Telefonschalte rausgekommen war, das war bis zu unserem Gespräch noch nicht klar. Und dann kam kurz vor der Veröffentlichung des Podcasts um 17 Uhr ein paar Eilmeldungen. Man habe sich auf ein bundesweites Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots verständigt. Ich habe dann noch mal kurz bei Frank angerufen und der meinte: Nee, Moment mal, alle Bundesländer ziehen da gar nicht mit. Und dieses Wirrwarr, das hat dann auch leider noch ein bisschen länger angehalten. Deswegen bin ich froh, dass Frank heute nochmal Zeit hat. Frank, vielleicht bringst du erstmal Licht ins Dunkel. Wo genau gelten jetzt seit vergangenem Mittwoch diese Beherbergungsverbote?
Ja, eigentlich sollen sie ja fast überall gelten, aber fast überall. Und das war ja das Problem auch in der vergangenen Woche, als wir uns da zusammengeschaltet haben. Es gibt da immer eine grundsätzliche Vereinbarung. Das wird dann in der Regel auch schriftlich festgehalten. Und dann gibt es Protokollnotizen von einzelnen Ländern, die sich an diese Vereinbarung nicht gebunden fühlen. Und das gilt nach wie vor für Thüringen. Das ist mit Blick auf die sogenannten Beherbergungsverbote, also diese Übernachtungsverbote in Hotels und Pensionen, sicherlich das liberalste Land. Da darf man im Grunde alles. Bremen und Berlin kann man auch so sehen. Aber in der vergangenen Woche war es auch noch Niedersachsen, die da gesagt haben, na, wir gucken uns das erstmal an, ob das überhaupt praktikabel ist. Und die Niedersachsen sind jetzt dabei. Das hat Carola Reimann, die Gesundheitsministerin, heute Morgen erst im Deutschlandfunk erklärt, dass man diese Maßnahme, dieses Übernachtungsverbot für alle, die keinen negativen Corona-Test vorweisen können, dass man das durchaus für sinnvoll erachtet. Ja, und dann haben wir noch Nordrhein-Westfalen. Die sind nicht so richtig dabei. Der Ministerpräsident Armin Laschet hat gesagt, ja, man sieht ein solches Beherbergungsverbot vor, aber es kann nur die allerletzte Maßnahme sein und noch sind wir nicht so weit. Und wir haben ja gehört, die wollen alle noch mal drüber reden. Es war heute wieder Thema im sogenannten Corona-Kabinett der Bundesregierung und wird am Mittwoch wieder Thema sein im Gespräch der Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen mit der Kanzlerin.
Aber das heißt zusammengefasst eigentlich immer noch Kuddelmuddel.
Ja, kann man so sagen. Da kommt ja noch einiges hinzu. Das sind jetzt so Regeln, die Berlinerin darf nicht nach Brandenburg fahren, um dort zu übernachten. Andersrum geht das. Ein Bayer darf nach Köln fahren, darf da übernachten, aber die Kölner dürfen nicht nach Bayern fahren. Dann ist noch die Frage mit dem Negativtest. Der ist 48 Stunden alt. Gilt das ab Anfertigung des Testes, also in dem Moment, wo der Abstrich genommen wird, oder gelten die ab Vorlage des Ergebnisses? Und das ist auch unterschiedlich gehandhabt in den Ländern. Dann kommt noch hinzu die Quarantäneregelung. Mecklenburg-Vorpommern wissen wir, da muss man auf jeden Fall, wenn man dorthin reisen möchte, in Quarantäne, kann sich erst nach 5 Tagen freitesten lassen. Rheinland-Pfalz sieht weiterhin auch eine Quarantäne vor. Wenn man aber den negativen Test mitbringt, dann muss man nicht in Quarantäne. Also wie du sagst, weiterhin sehr viel Kuddelmuddel.
Aber freitesten, das finde ich einen schönen Ausdruck dafür. Nun gibt es viel Kritik an diesen Beherbergungsverboten. Logischerweise natürlich vor allem so von Tourismus- und Gaststättenverbänden, weil für die ist es ja ein ziemlicher Schlag.
Ja, mit Sicherheit. Und da gibt es jetzt auch erste Ankündigungen, dass gegen dieses Beherbergungsverbot geklagt wird. Der Hotel- und Gaststättenverband in Brandenburg etwa prüft juristische Schritte. Es gibt einzelne Hoteliers, Niedersachsen auch, aus dem Harz kennen wir da einen Fall, wo die Hotelbetreiber sagen, das ist alles überzogen, das ist nicht mehr angemessen, sind diese Regelungen nicht, und es führt zu einer Ungleichbehandlung auch zwischen den Bundesländern. Brandenburg ist da jetzt stark betroffen davon, dass natürlich viele Berliner gerade jetzt in den Herbstferien, heute ist der erste Ferientag hier in Berlin, dass die gerne auch nach Brandenburg fahren, manche da auch gerne übernachten würden, gerade jetzt, wo Mecklenburg-Vorpommern und die Ostsee für viele flach fällt. Aber das ist nicht möglich. Allerdings ist es sehr wohl möglich, für einen Tagesausflug nach Brandenburg zu fahren, und da tun sich dann auch viele Fragezeichen auf.
Ja, tatsächlich.
Aus virologischer Sicht.
Genau, weil wie sinnvoll ist das überhaupt, also oder was bringt es tatsächlich, ein Beherbergungsverbot zu erlassen, wenn man eben, wie du beschreibst, man kann ja trotzdem hinreisen, man darf dann nur nicht über Nacht bleiben. Also ist das ja schon auch die Frage, ja, ist das eine sinnvolle Maßnahme, um das Ansteckungsrisiko zu verringern?
Also das Interessante ist ja, dass die Mehrzahl der Virologen gerade mit Blick auf dieses Übernachtungsverbot sagt, nein, das ist überhaupt nicht sinnvoll, das brauchen wir nicht, das geht am Thema vorbei. Und ich würde sagen, noch ist es die Mehrzahl der Politiker, die sagt, ja, das ist eine richtige Maßnahme. Also es ist schon ganz interessant, dass das jetzt so gegenübersteht und so weit auseinandergeht, die Bewertung bei diesem Thema. Wir haben im Deutschlandfunk heute Mittag einen Virologen beispielsweise aus Hamburg gehört, Jonas Schmidt-Chanasit, und der hat eben gesagt, es ist seiner Ansicht nach völlig überzogen, es ist realitätsfremd, man kann dieses Übernachtungsverbot überhaupt nicht kontrollieren, wer will das eigentlich durchsetzen, und was immer wieder beklagt wird, dass da wichtige Testkapazitäten verloren gehen können. Also wenn sich eine Familie, und das erleben wir jetzt gerade hier in Berlin, habe ich es selbst erlebt, die in den Urlaub fahren möchte und dringend diesen Test braucht, wenn die sich jetzt an die Ärzte wenden will, dann dauert das Stunden. Es dauert mitunter Tage, bis das Ergebnis vorliegt. Und da werden Test- und Laborkapazitäten gebunden, die man eigentlich besser benutzen würde, um Risikopatienten oder Pflegepersonal beispielsweise zu testen oder später dann auch wieder Lehrer und Schüler. Also wirklich Menschen, die möglicherweise krank sind, und da gehen die Kapazitäten nun verloren. Also da gibt es durchaus scharfe Kritik.
Aber die Kritik kommt ja schon auch, also du hast jetzt gesagt, die Mehrzahl der PolitikerInnen sind zwar noch dafür, aber es gibt ja schon auch Kritik an dem Beherbergungsverbot.
Ja, natürlich gibt es die, und darüber wird ja dann auch übermorgen sicherlich diskutiert werden. Also Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen, das hatte ich ja angedeutet, hat mittlerweile gesagt, dass es zu kompliziert sei und dass man da drüber reden müsste. Michael Müller, der regierende Bürgermeister hier in Berlin, sieht das auch so. Der allerdings sieht sich auch zu Unrecht an den Pranger gestellt, weil viele Experten eben gesagt haben und auch Kollegen, Ministerpräsidentenkollegen, Markus Söder beispielsweise aus Bayern, dass die Berliner nicht genug tun, um die Pandemie einzudämmen und die Regeln, die in der Stadt ja gelten, auch wirklich zu kontrollieren. Also klar, da gibt es nun Kritik. Meiner Ansicht nach ist es fatal, dass man jetzt wenige Tage, nachdem man dieses Beherbergungsverbot, egal wie man jetzt dazu stehen mag, und man kann es ja durchaus kritisieren, dass man es jetzt wieder grundsätzlich in Frage stellt.
Einfach weil es so eine Unsicherheit schafft.
Genau. Das kann sicherlich wieder zu Verunsicherung der Bürger führen. Das haben wir auch erlebt, als wir die verpflichtenden Tests hatten für Rückkehrer aus Risikogebieten oder auch aus Nicht-Risikogebieten, so war es ja am Anfang geregelt. Wir erinnern uns in den Sommerferien, im Sommer wurde das so vereinbart, jeder müsste, der aus dem Ausland, aus dem Urlaub zurückkommt, egal von wo er kommt, sich testen lassen und die Kosten sollten übernommen werden. Und das wurde dann auch nach 12 Tagen, glaube ich, wieder gekippt. Auch das hat damals zu einer Verunsicherung der Bürger beigetragen. Und jetzt stehen wir vor einem ähnlichen Fall. Ich glaube nicht, dass dieses Beherbergungsverbot in dieser Form noch wirklich beibehalten werden kann.
Ja, weil Umfragen zufolge sind ja auch viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich ja eben solche eher einheitlichen Regeln. Also zum Beispiel das ZDF-Politbarometer vom August, da sagten 61% der Befragten, dass sie bundesweit einheitliche Regeln befürworten würden. Trotzdem sieht man ja jetzt, dass einzelne Länder eben doch an so Sonderregeln irgendwie festhalten. Wie schätzt du das ein? Inwiefern ist da auch ein politisches Kalkül dahinter, dass man sagt, na, wir machen es aber doch noch mal ein bisschen anders?
Ja, es gibt sicherlich die Profilierungsversuche der einzelnen Ministerpräsidenten. Also ein Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen, der da nicht übermäßig reagieren will, der auf mehr Freiwilligkeit auch vielfach setzt, und ein Markus Söder aus Bayern, der nicht scharf genug sein kann. Und das kommt dann, wenn man sich die Umfragen anschaut, kommt das eigentlich besser an. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Differenzierungen auch zwischen den einzelnen Bundesländern, der Osten Deutschlands etwa, der eben weniger betroffen ist von Corona-Infektionen. Da haben wir einen Bodo Ramelow in Thüringen, der sehr verständnisvoll und liberal damit umgeht. Und dann erleben wir einen Michael Müller hier in Berlin, der, wie ich sagte, sich vor allen Dingen zu Unrecht beschuldigt sieht, der aber vielleicht auch Grund hat, von eigenen Versäumnissen abzulenken, weil man eben nicht früh genug reagiert hat, nicht früh genug Partys, Zusammenkünfte, Cluböffnungen kontrolliert hat. Also davon möchte man zum Teil auch ablenken, und das alles trägt sicherlich mit dazu bei, dass wir solche vielen unterschiedlichen Regelungen weiterhin haben.
Und was ist deine Prognose? Also wir haben schon gesagt, im Sommer hieß es immer, Urlaub lieber in Deutschland als im Ausland machen. Aber nach jetzigem Stand ist das für viele Menschen ja sogar eben in Deutschland schwierig. Glaubst du, es bleibt bei diesen Beherbergungsverboten?
Ja, nach allem, was ich jetzt so höre, auch am Wochenende vernommen habe, kann ich mir das kaum vorstellen. Hinzu kommt noch die unsichere rechtliche Situation. Mhm. Auch darüber haben wir ja gesprochen. Die drohenden Klagen. Also selbst wenn es bei diesen Verboten in den meisten Bundesländern bleiben sollte, ist noch die Frage, was die Gerichte dazu sagen werden. Nur ist dann für die meisten Deutschen der Urlaub längst vorbei, bis das endgültig geklärt sein wird. Ich denke auch, dass sich die Politik jetzt damit beschäftigt, war nicht besonders weitsichtig. Also man hätte schon, auch wenn man natürlich Politikern zugutehalten muss, dass die Infektionszahlen gerade in den letzten Wochen enorm nach oben gegangen sind. Davor hatten aber auch viele Experten gewarnt. Ja. Also ich glaube, man hätte schon vor Beginn der Herbstferien da wirklich klare Regeln fassen müssen. Und wenn sie dann einmal getroffen worden sind, so wie ich das eben sagte, ist es dann sehr, sehr schwierig, die jetzt wieder rückgängig zu machen, denn das zerstört Vertrauen, was wir im Kampf gegen Corona sicherlich brauchen bei den Bürgern.
Frank, danke erstmal für den aktuellen Stand. Ich bin gespannt, wann wir wieder reden und wann vielleicht sich die Lage schon wieder komplett geändert hat.
Ja, ich danke auch. Bis dahin. Tschüss.
Ciao. Keine funktionierende Wasserversorgung, verdreckte Toiletten, nur einmal am Tag Essen. Die Bedingungen, unter denen die geflüchteten Menschen auf der Insel Lesbos leben, haben sich nicht verbessert. Vor gut einem Monat war das Lager Moria abgebrannt. Jetzt harren viele tausend Menschen in einem Übergangslager aus. Mit Thomas Bormann, dem ARD-Korrespondenten in Athen, habe ich über die aktuelle Lage gesprochen. Es ging darum, wie sich die griechische Regierung bemüht, bessere Lebensbedingungen zu schaffen, inwiefern die anderen EU-Mitgliedstaaten unterstützen und wieso die Berichterstattung über die Vorgänge im Lager schwierig ist. Erstmal hat Thomas aber erklärt, wie die Lebenssituation der Geflüchteten auf Lesbos momentan aussieht.
Also wenn man mit Leuten spricht, die dann in diesem neuen provisorischen Zeltlager leben, dann sagen die, nein, es hat sich hier nichts verbessert. Der Alltag ist immer noch die Hölle, immer noch gibt es keine richtigen Duschen, nur also vieles ist kaputt, die Wasserversorgung funktioniert noch nicht richtig. Und richtige Toiletten gibt es auch nicht, nur so Toilettenhäuschen und die sind irgendwie sehr schnell verdreckt und man muss Schlange stehen. Essen gibt es nur einmal am Tag, am Nachmittag. Das muss man sich dann irgendwie den ganzen Tag lang einteilen. Also die Leute haben zwar jetzt alle einen Platz zum Schlafen in Wohnzelten und müssen sich nicht mehr selber aus Plastik planen oder Holzpaletten Hütten bauen, aber das Lager ist nach wie vor in einem erbärmlichen Zustand, sagen die Flüchtlinge. Als Journalist darf man nicht rein, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Das wird dann mit Corona-Vorsichtsmaßnahmen begründet von den Behörden. Und man sieht auf Luftbildern, das sieht sehr akkurat aus, sehr ordentlich da. Ein Zelt neben dem anderen, insgesamt 1000 Stück. Aber der Alltag da, der ist wohl wirklich sehr schwierig.
Zumal, ich habe Bilder gesehen, dass es in Griechenland in den letzten Tagen auch sehr stark geregnet hat. Das heißt, wie ist jetzt gerade die Situation? Was hörst du von da?
Ja, also es gab einen wirklich schlimmen, starken Gewitterregen und da standen Teile dieses neuen Lagers regelrecht unter Wasser. In einigen Zelten ist Wasser hineingelaufen, das stand dann dort knöcheltief und nicht alle haben dort Feldbetten, manche haben Matratzen auf dem Boden, die waren gleich durchnässt. Und ich habe dann auch die Fotos gesehen, wo auch kleine Kinder dann in ihren Sandalen so knöcheltief im Wasser standen. Ungefähr 80 Zelte waren nach diesem Regen nicht mehr bewohnbar. Die Behörden hatten versprochen, das schnell zu reparieren, neue Zelte aufzustellen und den Boden auch besser aufzubereiten, dass das Wasser besser abfließen kann. Also das Ganze ist ja ein provisorisches Lager. Das wurde quasi von heute auf morgen aus dem Boden gestampft. Und da war eigentlich vorher schon klar, wenn da mal ein erster großer Regen kommt, dann gibt es Probleme, die gab's. Und jetzt haben wir bald Mitte Oktober, also jetzt kommen vielleicht auch Herbststürme, dann wird es auch wirklich kalt. Da muss jetzt einiges noch passieren in diesem neuen Lager.
Und wie reagieren die griechischen Behörden darauf? Also siehst du da, dass da was passiert?
Ja, also als ich auch dort war, habe ich gesehen, dass einiges passiert. Auch die Behördenvertreter, als die das Lager mit aufgebaut hatten, die standen da, waren durchgeschwitzt vor lauter Arbeit und haben sich wirklich um die Familien gekümmert, die da händeringend ein neues Obdach gesucht haben. In Moria waren und jetzt auf Lesbos in diesem neuen Lager sind ja auch tausende Kinder. Aber die Ressourcen, die die Behörden hatten, die waren halt sehr knapp. Das ist inzwischen etwas besser geworden. Es sind auch einige Hilfsorganisationen da, UNICEF zum Beispiel, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, ist auch da und will aus Zelten eine große Schule bauen, damit die Kinder dort endlich auch einen geregelten Tag haben. Das ist alles noch im Aufbau. Und bei so viel tausend Menschen, die zu versorgen sind, geht das nicht von heute auf morgen, aber jetzt nach einem Monat könnte man doch allmählich mal mehr Fortschritte sehen, denke ich.
Du hast gesagt, es sind Hilfsorganisationen vor Ort. Es gibt auch eine Arbeitsgruppe der EU-Kommission, wenn ich das richtig gelesen habe, die eben auch bessere Unterkünfte bereitstellen soll. Wie ist generell so die Arbeit der EU vor Ort? Ist die irgendwie spürbar?
Die ist noch nicht so richtig spürbar. Also es fließt Geld von der EU, es fließen von einigen EU-Mitgliedsländern Spenden. Also auch Österreich, das ja partout keine Flüchtlinge aufnehmen will, hat aber, ich glaube, ein paar hundert Feldbetten geschickt. Und so gibt es viel Hilfe, die muss dann nur richtig koordiniert werden. Und was die EU vor allem macht, dieses Zeltlager jetzt, ist ja nur ein provisorisches Lager. Es soll also irgendwann in den nächsten Monaten ein Lager aufgebaut sein, richtig wieder mit festen Wohncontainern. Vielleicht nicht so groß, vielleicht nur für 3000 Leute, ist die Frage, ob man bis dahin die Zahl so weit runterkriegt. Und dieses neue Lager, das vielleicht irgendwann Anfang kommenden Jahres dann wirklich arbeiten soll, das soll unter EU-Regie laufen. Oh. Wie das dann genau ablaufen wird, ob dann auch EU-Beamte da über Asylanträge entscheiden oder ob das nach wie vor nur griechische Beamte machen, das wird alles jetzt noch diskutiert. Aber auf alle Fälle soll die EU nicht nur Geld schicken und den Griechen so sagen, so nun macht mal, sondern das soll unter EU-Fahne laufen, unter EU-Regime, dieses neue Lager auf der Insel Lesbos.
Aber jetzt hast du schon die Zahlen angesprochen, also gucken wir nochmal da drauf. Es sind ja auch schon einige Tausend, glaube ich, von den Inseln jetzt runtergebracht worden, aus Festland oder auch in andere Teile der EU. Das heißt, wie viele Menschen leben jetzt überhaupt gerade noch da auf Lesbos?
Also das griechische Migrationsministerium, das gibt jeden Tag eine genaue Liste heraus. Und da habe ich jetzt gelesen, auf Lesbos in diesem neuen Lager sind genau 7.675 Personen. Und da die ja alle einzeln registriert wurden, als die neu rein sind, die mussten ja auch alle einen Corona-Test machen. Und einige hatten Corona, die sind in einer Isolierstation, viele noch heute. So, es waren, glaube ich, 250 mit Corona. Also 7.675 sind jetzt dort. Und etwas über 2000 Flüchtlinge durften innerhalb des letzten Monats die Insel Lesbos und damit auch dieses neue Lager schon wieder verlassen, weil nämlich ihre Asylanträge endgültig bearbeitet waren. Und die haben auch alle, also diese 2000 haben Asyl bekommen. Mhm. Die werden dann aufs griechische Festland gebracht. Dann ist für die praktisch die Lebensodyssee noch lange nicht zu Ende. Denn viele werden da ihrem eigenen Schicksal überlassen. Griechenland hat nicht die Kraft, die anerkannten Flüchtlinge alle mit Wohnung zu versorgen und sagt denen so, nun sucht mal eine Wohnung, sucht euch eine Arbeit. Viele finden nichts und landen dann hier praktisch in Athen wieder auf der Straße. Also das ist so ein neues Problem. Da entstehen quasi irgendwelche neuen Morias hier in Athen.
Ja.
Aber wenn man sich jetzt nochmal die Zahlen anguckt, also jetzt sind da 7.700, gut 2.000 sind weg von der Insel, ein paar hundert unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auch. Das gibt unterm Strich so 10.000, 10.500. Aber damals hieß es, dass bei dem Feuer bis zu 13.000 Flüchtlinge obdachlos wurden. Und jetzt wurde auch hier der Migrationsminister gefragt, das ist ein Unterschied von 2000, 2500 Leuten, wo sind die denn?
Mhm.
Und dann hat der Minister in einem Radiointerview geantwortet, ja, die sind halt verschwunden.
Okay.
Natürlich wurde nachgefragt, was soll das denn heißen? Und des Rätsels Lösung ist wohl, man hat früher immer diese Statistik fortgeschrieben und gesagt, da waren halt Anfang September knapp 13.000 Personen registriert im Lager Moria. Aber offensichtlich sind schon in den Monaten vor diesem Feuer etwa 2.000 Flüchtlinge heimlich aus dem Lager raus, haben es irgendwie geschafft, aufs griechische Festland zu kommen. Und wo die jetzt sind, weiß kein Mensch. Vielleicht sind sie längst weitergezogen Richtung Mitteleuropa. Jedenfalls sind sie nicht mehr auf der Insel. Und der Minister fragt auch nicht groß nach, wo die jetzt sind. Er ist nur froh, dass die nicht mehr auf der Insel sind und dass er jetzt nur noch 7.700 Flüchtlinge in diesem neuen Lager hat.
Jetzt hast du gesagt, es sind einige dann aus griechische Festland gebracht worden. Es haben ja aber auch andere EU-Staaten, Deutschland, Frankreich, haben geflüchtete Menschen aufgenommen. Das war ja so nach diesem Brand dann die große Debatte, die geführt wurde. Wie solidarisch zeigen sich die anderen EU-Mitgliedstaaten? Wie kann das generell eben besser verteilt werden auf den Schultern der Mitgliedstaaten und nicht irgendwie alles an Griechenland dann eben als Ankunftsland hängen? Hast du das Gefühl, da ist jetzt schon so ein Durchbruch erreicht oder ist es eigentlich unverändert?
Also ein Durchbruch nicht. Es gibt ganz kleine Fortschritte. Nicht nur Deutschland und Frankreich nehmen Flüchtlinge auf von Griechenland, sondern auch Belgien, auch Luxemburg in seinem kleinen Rahmen. Luxemburg ist ja ein kleines Land und wenn Luxemburg 10 Personen aufnimmt, dann ist das für Luxemburg schon viel, aber hilft Griechenland nicht so viel. Griechenland fordert, dass die EU das tut, was sie 2015 und 2016 versprochen hat, nämlich, dass die Flüchtlinge, die dann in Griechenland Asyl bekommen, die also alle mit Schlauchbooten irgendwie von der Türkei in Griechenland angekommen sind, weil Griechenland eben die Außengrenze zur EU ist. Also die EU hatte damals schon Griechenland zugesagt, die Flüchtlinge, die dann anerkannt werden, die verteilen wir gleichmäßig auf die ganze EU. Dieses Versprechen wurde nie eingehalten. Und Griechenland setzt darauf, dass jetzt dieses Versprechen irgendwie eingelöst wird. Da man es nicht schaffen wird, dass jedes EU-Land Flüchtlinge aufnimmt, hofft Griechenland auf so eine Art Koalition der Aufnahmewilligen. Deutschland, Frankreich sind dabei, Finnland, Portugal wohl auch. Also da hofft Griechenland einfach, dass es nicht auf diesen Flüchtlingen sitzen bleibt, die halt, ich hab's eben gesagt, jetzt auf manchen Plätzen in Athen hier unter freiem Himmel übernachten.
Was ich mich noch gefragt habe, also du bist jetzt wieder in Athen, du warst eine Zeit lang eben auf Lesbos vor Ort, aber wie ist es für dich als Journalist von dort zu berichten oder darüber zu berichten, wenn du eben nicht vor Ort bist oder kriegst du überhaupt so die Zugänge? Du hast gesagt, zum Beispiel in dieses neue Lager kommt man gar nicht rein als Journalist. Also wie beschafft man sich dann überhaupt die Informationen?
Ja, also ins Lager rein selbst, das geht halt überhaupt nicht. Es gibt einige Flüchtlinge, die dort leben. Einen kenne ich auch ganz gut inzwischen, mit dem telefoniere ich regelmäßig. Der dreht manchmal auch kleine Videos dort und stellt die dann auf so eine Internetseite, wo so eine Art Selbsthilfegruppe der Flüchtlinge zeigt, wie sie dort leben. Also so kriege ich einen Eindruck. Ich kann es dann leider nicht mit eigenen Augen nachprüfen, ob das so ist. Andererseits habe ich die Berichte, die es halt hin und wieder vom Migrationsministerium gibt. Die offiziellen Behörden hier sind oft nicht so auskunftsfreudig, wie man das aus Deutschland kennt. Aber immerhin, sie geben mitunter Auskünfte. Das ist in der Türkei zum Beispiel noch restriktiver. Da erfährt man oft nichts. Und wenn ich dann auf Lesbos bin, gut, da war es manchmal schwierig, weil es gab teilweise Sperren von erbosten Bürgern, die überhaupt kein Lager mehr auf der Insel haben wollen. Und die wollen dann auch keine Journalisten, die sind einfach genervt. Und wenn dann da so eine Straßensperre ist und man kommt da, wie ich, mit dem Mietwagen an, dann kehrt man am besten gleich um, sonst könnte es Ärger geben. Teilweise hatte ich es auch erlebt, dass die Polizeijournalisten nicht durchließ, weil es eine erhitzte Situation gab. Da hatten ja auch Flüchtlinge demonstriert. Das war aber oft nur zeitweilig so, dass Journalisten quasi an ihrer Arbeit gehindert wurden. Also im Großen und Ganzen konnte ich dort arbeiten in Lesbos. Ich konnte mit Flüchtlingen sprechen, mit Dutzenden und mir da einen Eindruck verschaffen. Ja, und wie gesagt, jetzt halte ich halt übers Handy Kontakt mit denen, bis ich dort mal wieder hinfahre.
Thomas, danke, dass du uns dann erzählt hast, was du von dort erfahren hast und dass du uns mal so die aktuelle Situation geschildert hast.
Gerne.
Was wir im Gespräch nicht nochmal explizit gesagt haben, was aber für den Hinterkopf wichtig ist, Lesbos ist ja nicht die einzige Insel in Griechenland, auf der Geflüchtete zum Teil schon sehr lange ausharren müssen. Vor allem auf Samos und Chios sind die Lager ebenfalls dramatisch überbelegt. Das war die heutige Ausgabe von Der Tag im Deutschlandfunk am 12. Oktober 2020. Feedback erreicht uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich heiße Katharina Peetz, bedanke mich fürs Interesse und sage bis morgen.